Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
102 Tage schuften ohne Sozialversicherung, alles für die Spargelfront. Arbeitsagentur beschafft billige Erntehelferinnen aus Georgien. Daimler, fette Dividenden trotz Kurzarbeit. Synchrion Speyer, Doppelschichten als Strafe für Organisierung. Geschäftsführung macht Stimmung gegen Betriebsrat. Piepenbrock Berlin, herzlichen Glückwunsch. Energischer Berliner Betriebsrat setzt höheres Kurzarbeitergeld durch. Deliveroo-Aktie rauscht ab, weil die Rider in England streiken, floppt der Börsengang. Walter König, Wildwest im Museumsshop, Union-Busting in München. Alle Werkstudenten gefeuert, weil sie auf ihre Rechte pochen. Mehr dazu später im Interview. Mein Name ist Elmar Wiegand, ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Sendung Nummer 13. Wir zeichnen auf am 1. April 2021. Heute ist der 1. April, aber uns ist nicht nach Aprilscherzen zumute. In Zeiten, in denen Fake News von oberster Stelle kommen, dank Donald Trump und Bolsonaro, in Zeiten, in denen Fake News auch von unten und von der Seite durch soziale Netzwerke sickern wie ansteckende Viren, in diesen Zeiten sind Aprilscherze irgendwie aus der Zeit gefallen. Vor allem, welcher Aprilscherz soll den real existierenden Armin Laschet toppen? Der Mann will Deutschland modernisieren, während sein Bundesland NRW zerfällt, die Schulen in NRW Katastrophe, Internetanbindung, manches Entwicklungsland steht besser da, erneuerbare Energien, NRW ist powered by Braunkohle. Das Schlimmste an Laschets Performance, er tut einem fast leid.
Yeah. mayor deseo del baño en esta con la puerta abierta. Lo único que tenemos y caminamos, caminamos con él.
Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer auf Radio Flora. Dort sind wir sonntags um 17 Uhr und dienstags um 18 Uhr auf Sendung. Außerdem alle, die uns im Podcast hören. Wer uns auf YouTube, Facebook oder Twitch folgt, gebt mal Feedback über Kommentare, abonniert uns, please like me. Was haben wir heute im Programm? Gleich kommt meine Kollegin Jessica Reisner mit Union Busting News. Im zweiten Teil der Sendung spreche ich mit Vero und Noah, Buchhandlung Walter König in München. Die haben auch harte Geschichten zu erzählen und stehen dort im Clinch mit einem Arbeitgeber, der auf skandalöse Weise Arbeitsrechte mit Füßen tritt. Doch jetzt
Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner.
Die Agentur für Arbeit beschafft für Landwirte Erntehelferinnen aus Georgien. Wenn es um Erntehelferinnen geht, wagt es der Bauernverband, von Versorgungssicherheit zu sprechen und einem pandemiebedingten Personalmangel. Der sogenannte Personalmangel ist jedoch keineswegs Corona-bedingt, sondern hausgemacht. Polnische Mitarbeiter werden mittlerweile eher als Vorarbeiter eingesetzt und unter Rumänen und Bulgaren hat sich scheinbar herumgesprochen, wie erbärmlich die Arbeits- und Lebensbedingungen in Deutschland sind. Es ist nicht mehr so leicht, genügend Willige zu finden, die für 9,50 Euro arbeiten wollen, klagen Landwirte. Eine Lösung wäre selbstverständlich, einfach mal mehr Lohn zu zahlen. Stattdessen tritt aber jetzt die Agentur für Arbeit auf den Plan und wirbt in Georgien Erntehelferinnen an. Es handele sich dabei um ein Pilotprojekt der Bundesagentur für Arbeit. Die Behörde kümmert sich um die Arbeitsverträge und auch die Anreise der Menschen aus Georgien. Die Bundesagentur für Arbeit, finanziert aus den Sozialversicherungsbeiträgen der Beschäftigten, beteiligt sich also an der Beschaffung billiger Arbeitskräfte, die dann hier von den Landwirten sozialversicherungsfrei ausgebeutet werden. Sozialversicherungsfrei? Ja, in der Tat. Das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung jubelte gestern. Bundesministerin Julia Klöckler erreicht eine wichtige Regelung für die Landwirtschaft, um Hashtag unser Essen, unsere Ernte in der Corona-Pandemie zu sichern. Kabinett beschließt Ausweitung der sozialversicherungsfreien Beschäftigung für Saisonarbeiter von 70 auf 102 Tage. Was hier als frohe Botschaft verkündet wird, ist in Wirklichkeit ein Freibrief zur Ausbeutung. Landwirte können Erntehelferinnen 102 Tage lang arbeiten lassen, ohne dafür Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen. 102 Tage umfassen dabei nicht die Dauer des Aufenthaltes, sondern die Arbeitstage. Gerechnet auf eine 6-Tage-Woche sprechen wir hier also durchaus von möglichen 17 Wochen oder auch einem Aufenthalt von über 4 Monaten. Die Erntehelferinnen bauen während dieser ganzen Zeit keine Rentenansprüche auf. Sie sind oftmals nicht einmal krankenversichert. Während einer Pandemie und während immer noch die Unterbringung von bis zu 8 Personen in einem Container erlaubt ist. Keine Krankenversicherung heißt im schlimmsten Fall, dass Erntehelferinnen auf Kosten für eine medizinische Behandlung oder sogar einen Krankenhausaufenthalt sitzen bleiben. Es bedeutet aber auch, dass es keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gibt. Es gibt also gleich mehrere Gründe, auch bei ernsthaften Beschwerden keinen Arzt aufzusuchen. Grundlage für dieses geradezu irrsinnige Konstrukt, das hier als kurzfristige Beschäftigung verkauft wird, ist die Annahme, dass die Erntehelferinnen ihre Tätigkeit nicht berufsmäßig ausüben und damit nicht ihren Lebensunterhalt verdienen. Das heißt, man tut so, als hätten die rund 30.000 Erntehelfer, die hier so jährlich im Einsatz sind, in ihrem Heimatland angeblich eine Hauptbeschäftigung und würden hier gewissermaßen während ihres Urlaubes arbeiten. In der Realität ist es natürlich so, dass die Voraussetzungen für diese Sozialversicherungsfreiheit nur schwer oder eigentlich auch gar nicht überprüfbar sind. Es gibt auf EU-Ebene noch nicht mal ein Register, mit dem man in Echtzeit den Sozialversicherungsstatus abfragen könnte. Im Ergebnis, so der DGB, sind Saisonarbeitnehmerinnen deswegen überhaupt nicht oder nur unzureichend sozialversichert. Der eigentliche Skandal ist, dass diese Missstände spätestens seit 2020 bekannt sind und die Bundesregierung nicht einmal ansatzweise versucht hat, hier eine Verbesserung zu schaffen. Die Menschen werden hier einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt und regelrecht verheizt. Den Gewinn machen die Landwirte, die mit Julia Klöckner, wohl eine der erfolgreichsten Lobbyistinnen der Geschichte, im Landwirtschaftsministerium platziert haben. Daimler. Dividenden trotz Kurzarbeit. 2020 hat die Daimler seinen Gewinn deutlich steigern können, obwohl viele Mitarbeiter in Kurzarbeit waren und dadurch erhebliche Geldeinbußen hatten. Daimler hat im vergangenen Jahr durch das Kurzarbeitergeld 700 Millionen Euro eingespart. Jetzt beschlossen Vorstand und Aufsichtsrat eine Erhöhung der Dividende für 2020 pro Aktie um 0,45 Euro im Jahresvergleich. Also insgesamt gibt es jetzt 1,35 Euro pro Aktie. Während die Arbeitslosenversicherung, die das Kurzarbeitergeld zahlt, geschröpft wurde, werden hier also leistungslose Profiteure gemästet. Der Aufsichtsratschef Manfred Bischoff sieht darin natürlich überhaupt kein Problem. Wir allerdings schon. Wie so oft fragen wir uns, welchen Nutzen eigentlich Gewerkschaftsvertreterinnen in Aufsichtsräten haben. Synchreon. Wer nicht gegen den Betriebsrat unterschreibt, muss Doppelschichten arbeiten. Rund 500 Mitarbeiter arbeiten in Speyer in einem Logistikzentrum der Firma Synchreon, das dem Automobilkonzern Daimler zuarbeitet. Laut DGB Speyer verstößt Synchreon gegen Informations- und Beteiligungsrechte des Betriebsrats. In einer Pressemitteilung heißt es: Die Gutsherrenwillkür gipfelt weiter in Entlassungen bzw. dem Nichtverlängern von befristeten Arbeitsverhältnissen nach mehr als 10 Tagen Krankheitsdauer. Einem, aufgepasst, Sprechverbot am Arbeitsplatz, scheinbar willkürlichen Versetzungen von einer Halle in die eine andere und Degradierung von Staplerfahrern zum Packer nach einer Arbeitsunfähigkeit. An der Tagesordnung sind auch Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz, umgehende Zeiterfassung durch Stechuhren und die Beschäftigung von Leiharbeitnehmerinnen und Nehmern nach dem Prinzip Hire and Fire. Aktuell haben Beschäftigte in einem Schreiben, das im DGB-Stadtverband vorliegt, um Hilfe gebeten. Sie schildern darin, dass Vorgesetzte permanent Druck auf die Belegschaft ausüben. Aktuell soll der demokratisch gewählte Betriebsrat nämlich abgesetzt werden. Wer auf den entsprechenden Listen nicht unterschreibt, werde gemobbt und zu Doppelschichten gezwungen. Unter den Arbeitnehmern, von denen die meisten Familie haben, herrsche eine permanente Angst vor Entlassung und Schikanen. Wozu ein Betriebsrat nützlich sein kann, zeigt der Kampf des Betriebsrats in Berlin bei der Firma Piepenbrock. Im Sommer 2020 führte der Reinigungsdienstleister Piepenbrock in Berlin Kurzarbeit ein, ohne den Betriebsrat an der Entscheidung zu beteiligen. Für den Betriebsrat war klar: Wer zum Branchenmindestlohn in der Gebäudereinigung arbeitet, kann nicht mit einem Kurzarbeitergeld von 60% oder 67% abgespeist werden. Betriebsrat und IG Bau haben die betroffenen Kolleginnen darüber aufgeklärt, dass ihr Arbeitgeber den Lohn gar nicht hätte kürzen dürfen, und die meisten haben die Differenz dann erfolgreich bei dem Arbeitsgericht einfordern können. Die Hartnäckigkeit des Betriebsrates zahlte sich aus. Das Kurzarbeitergeld wird jetzt auf 100% aufgestockt. Widerstand wirkt. Deliveroo-Aktie auf Talfahrt. Am 31. März 2021 gab es Proteste und einen Streik der Fahrerinnen von Deliveroo in London, und sie begleiteten damit den Börsengang des Essenslieferdienstes Deliveroo. In England gelten die Rider als Selbstständige mit allen wirtschaftlichen Nachteilen, die das mit sich bringt. Sie fordern mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Dabei finden sie offensichtlich Gehör, auch wenn die Verweigerung der Investoren nicht ganz uneigennützig ist. Mehrere große britische institutionelle Investoren sagten öffentlich, dass sie sich nicht an dem Börsengang beteiligen werden. Die Art und Weise, wie Deliveroo seine Lieferfahrer bezahle, die der Konzern als unabhängige Auftragnehmer einstufe, sei ein Grund zur Sorge. Sofern die Arbeitsgesetze den Kurieren neue Rechte und Vorteile gäben, werde es schwieriger, die Gewinnschwelle zu erreichen. Die Deliveroo-Aktie schmierte direkt vom Start weg ab. Zum Absturz der Deliveroo-Aktie sollen maßgeblich die Proteste der Reiter beigetragen haben. Na bitte, uns sollte das auf jeden Fall motivieren. Am 13. April 2018 sind wir zusammen mit Gewerkschaften und Betriebsräten gegen Deliveroo vorgegangen und kurz darauf hat das Unternehmen Deutschland fluchtartig verlassen. Es bewegt sich also doch etwas, wenn wir uns zusammentun und gemeinsam aktiv werden.
Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland.
Wir feiern heute Jubiläum, das ist unsere 13. Sendung und zu diesem Anlass wollen wir etwas verlosen an alle, die uns eine E-Mail schreiben. Könnt ihr zum Beispiel schöne Tassen gewinnen, Union Busting Stinks steht auf einer mit so einer Starbucks-Meerjungfrau, die die Faust ballt. Oder Aktion gegen Arbeitsunrecht. Ja, wenn ihr bis nach dem Interview ausharrt und diese Sendung durchhört, dann könnt ihr was gewinnen. Außerdem Musik, eine CD der Band Die Keine Ahnung, die uns dankenswerterweise ein paar Exemplare zur Verfügung gestellt haben.
Artistaren bakardadean galdurik, kantore bakardiak, kantore bakardiak. Lovecraften amalurrean izuen gordelekutik iesean kantore bakartiak, kantore bakartiak. Sarrion handiak egin zun bezala Iona gorriren maitaleak gara kantore bakartiak, kantore bakartiak. Bere altzoan eseri gara erri minaz baina mugarik gabe kantore bakartiak, kantore bakartiak. Zeltiar sibero ta terranova.
Arbeitsunrecht FM beleuchtet die Schattenseiten der deutschen Arbeitswelt. Wir unterstützen aktive Betriebsräte und solche, die es werden wollen. Wir unterstützen auch konfliktbereite Gewerkschaften und renitente Beschäftigte. Wir informieren über Unionbusting und Fertigmachermethoden. Heute will ich über den Einzelhandel im Bereich Kunst und Museen reden, konkret über die Buchhandlungskette Walter König. Sie betreibt Shops in 45 Museen. Der Einzelhandel ist schon immer ein Haifischbecken gewesen. Jetzt in Corona-Zeiten nutzen die Arbeitgeber offenbar aus, dass viele Verkäuferinnen und Verkäufer Angst um ihre Jobs haben. Denn es ist tatsächlich realistisch, dass am Ende dieser Corona-Scheiße eine Pleitewelle kommen wird. Und hier geht es eben um Museen, die eigentlich keine Pleite zu befürchten haben. Was ist überhaupt ein Museum? Ein Museum ist eine dauerhafte Einrichtung, die keinen Gewinn erzielen will, öffentlich zugänglich ist und im Dienst der Gesellschaft und deren Entwicklung steht. So lautet die Definition des Internationalen Museumsrats ICOM. Das sind große Worte, hehre Ziele. Von Kommerz und Ausbeutung ist hier keine Rede, ebenso wenig von Missachtung der Grundrechte. Die meisten Shops der Kette Walter König sind eben in Museen. Der König-Clan ist eng mit der deutschen Kunstszene verwoben. Neuerdings gerät der Walter König Kunstkonzern, der seit 2014 von dem Sohn Franz König geleitet wird, stark in Verruf. Der Name Walter König bekommt seit einigen Wochen einen schlechten Geschmack, denn in München hat Walter König beinahe sämtliche Werkstudenten gefeuert, weil sie sich mit der Gewerkschaft FAU für ihre Rechte stark gemacht haben. Früher war das Museum vielleicht mal eine gemeinnützige öffentliche Einrichtung. Im Zeitalter von Marktradikalismus und Neoliberalismus hat auch im Museum die Vermarktung überhand genommen. Exit Through the Gift Shop hieß ein Film des Streetart-Künstlers Banksy. Und in vielen US-amerikanischen Museen kommt man tatsächlich nur aus dem Museum raus, wenn man wieder durch den Shop geht. Also ein bisschen wie bei IKEA. Man muss da irgendwie durch und nimmt dann was mit. Walter König hingegen drängt die Angestellten in seinen Museumsshops nach unserer Auffassung dazu, sittenwidrige Arbeitsverträge zu unterschreiben. Hier wird Lohnraub mit nach unserer Auffassung illegalen Methoden betrieben. Ferner betreibt Walter König Union-Busting und verstößt gegen das Grundrecht auf Koalitionsfreiheit. Ich führe hier mein erstes Interview mit zwei Personen gleichzeitig, Noah und Vero. Ja, stellt euch bitte kurz vor, was macht ihr, wenn ihr nicht gerade Bücher verkauft? Wie lange seid ihr bei Walter König?
Hallo, ich bin Noah. Ich studiere Theaterregie und bin fürs Studium nach München gezogen und arbeite seit 2 Jahren und habe 2 Jahre bei Walter König gearbeitet.
Ich bin Bühnenbildnerin und momentan an der Akademie der Bildenden Künste in München. Und ich habe eigentlich gleichzeitig mit Noah im Lehnbachhaus auch angefangen, also so vor 2 Jahren.
Ja, es war für mich interessant zu erfahren, dass viele Leute, die in diesen Museumsshops arbeiten, auch selber mit Kunst zu tun haben, also Kunst studieren oder einen künstlerischen Beruf ausüben und so weiter. Das war mir gar nicht so klar. Warum ist es eigentlich für Kunstinteressierte so interessant, in diesem Museumsshop zu arbeiten? Man könnte auch die umgekehrte Position bekleiden wie Banksy, Exit Through the Gift Shop, also diese Kommerzialisierung der Museen ist doch eigentlich auch der Kunst gar nicht zuträglich, oder?
Ja, das stimmt, könnte man so argumentieren. Also ich aus meiner Perspektive ist es einfach so, dass einfach der Museumsshop beziehungsweise die Literatur, die dort ausgestellt war, man konnte sozusagen mit dem, was man im Studium gelernt hat oder was man eh Kunst interessiert war, war man sozusagen in dem Sinne auch da eine Art Fachkraft und konnte sozusagen kompetent den Kundinnen und Kunden entgegenkommen und war auch selbst sozusagen in den Büchern interessiert, an der Literatur interessiert und konnte für sich selbst was mitnehmen. Der Kontext auch einer, glaube ich, Buchhandlung eines Museums lag mir persönlich zum Beispiel sehr nahe und genau, das war für mich so ein Punkt, mich da zu bewerben oder dort zu arbeiten.
Was ist da jetzt eigentlich los? Ist das Management völlig durchgedreht? Wir haben im Groben schon begriffen, was da jetzt abgeht. Wir können vielleicht gleich nochmal die krassesten Sachen hervorheben, aber jetzt mal so ganz grob. Wie erklärt ihr euch das? Was ist da eigentlich los?
Bei uns war los, dass mit Corona und den Lockdowns Regelungen aufgestellt wurden, die für uns Werkstudierenden gegolten haben. Und dadurch sind wir stutzig geworden. Im ersten Lockdown gab es die Regelung, dass wir zu 60% unsere Gehaltwerte bekommen und davon 30% als Minusstunden zurückbehalten. Und im zweiten Lockdown war es dann so, dass wir zwar zu 100% unser Gehalt bekommen haben, aber auch zu 100% die Stunden wieder abarbeiten sollten, sobald die Museen wieder geöffnet haben. Wie gesagt, das hat uns stutzig gemacht. Wir haben uns dann informiert und haben generell arbeitsrechtliche Verstöße gefunden in unserem Vertrag. Zum Beispiel, dass jedem Arbeitnehmer eigentlich Urlaubstage zustehen, die es bei uns so nie gab. Im Vertrag hatten wir so eine Klausel, dass die Urlaubstage mit dem Lohn abgegolten werden, was so auch schon nicht zulässig ist und was auch gar nicht aufgehen würde. Und das Zweite war auch, dass im Krankheitsfall wir selbst nach einem Ersatz suchen mussten, um die Schicht zu tauschen oder eben auch mit Minusstunden zurückbleiben.
Ja, das mit diesen Minusstunden scheint mir ganz bemerkenswert zu sein. Und ich glaube, dass ihr damit auch keineswegs alleine steht. Ich höre von vielen verschiedenen Ecken, so aus dem Bekanntenkreis, wo Leute Bekannte haben, die im Einzelhandel arbeiten, dass da die absurdesten Szenarien jetzt durchgesetzt werden sollen. Aber es bedeutet ja im Grunde so eine Art Leibeigenschaft. Ja. Aber meine Frage war eigentlich eine andere. Wie erklärt ihr euch das? Was ist da los mit den Leuten? Also was treibt die?
Na, mit der Minusstundenregelung, da ist uns halt bekannt, dass sie gerne ihre festen Angestellten, die festen Mitarbeiter, natürlich gerne länger in Kurzarbeit schicken können und der Laden dann einfach durch die studentischen Aushilfen weiter betrieben wird.
Was wir da entdeckt haben, das ist eine Sache, die sozusagen nicht von heute auf morgen und nur in der Pandemie jetzt von heute auf morgen passiert ist, sondern sozusagen Taktiken, die schon länger da waren und auch der Vertrag auch schon ein älterer ist und der schon sozusagen, ich sage mal, Generationen oder Jahre nach hinten so auf andere Studentinnen und Studenten in mehreren Städten funktioniert hat. Auf wie viele Jahre, weiß ich jetzt nicht genau, aber er besteht schon länger. Darum zu sagen, was geht in den Menschen vor, will ich nur sagen, das ist nicht von heute auf morgen, sondern es geht schon länger in ihnen vor.
Ach so, es ist also keine Radikalisierung in der Krise sozusagen, sondern die Krise bringt es eigentlich eher an den Tag, was sowieso schon gang und gäbe war. Wart ihr überrascht, dass ihr plötzlich alle gefeuert wurdet?
Uns war bewusst, dass das Unternehmen nicht sehr kritikfähig ist und wir hatten schon sowas in der Richtung nicht erwartet, aber wir sind sozusagen davon ausgegangen und haben damit auf eine Art und Weise gerechnet und das Risiko in Kauf genommen. Das ist aber so schnell passiert, wie das jetzt bei uns sozusagen wirklich Schlag auf Schlag passiert ist. Und damit haben wir nicht gerechnet. Es war schon für uns eigentlich ein großes Ding.
Okay. Ihr seid allerdings als Gruppe, wenn ich das richtig beobachte, stabil. Ihr macht regelmäßig Proteste. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Das ist oft so, dass die Leute dann ja auch sich was anderes suchen müssen und dann irgendwie zerfällt der Zusammenhang. Wie kommt ihr im Lockdown über die Runden? Und besonders, wo ihr jetzt gefeuert seid und dann wohl auch keinen Lohn gezahlt kriegt?
Ja, da hat irgendwie jeder so seine eigenen Taktiken entwickelt. Also es geht über Geldleihen von den Eltern, über halt neue Jobsuche und dann halt auch so massive Einsparungen. Also wir haben auch Fälle in der Gruppe, wo sich Einzelpersonen eine neue Wohnung suchen mussten oder die Wohnung ganz aufgeben mussten, um zum Freund zu ziehen und so. Also ja, ist nicht so einfach gerade.
Ja, man muss dazu sagen, wir reden nicht von irgendeiner Stadt, sondern von München, also die laut Statistik und auch real fühlbar teuerste Stadt Deutschlands, was Mieten und Lebenshaltungskosten angeht. Auch das ist eine besondere Härte, würde ich sagen. Ja, was habt ihr bisher unternommen? Was waren eure Protest- und Aktionsformen?
Also bei uns hat sich das so abgespielt, dass wir uns erstmal unter uns organisiert haben. Und nach dieser Organisierung haben wir dann uns die FAU München dazu geholt und uns von denen beraten lassen und mit denen Forderungskatalog aufgestellt und den auch sozusagen ans Unternehmen geschickt und auch Kontakt mit denen aufgenommen. Und dann haben wir uns in den sozialen Medien eingeschaltet, Twitter, Instagram und dort versucht einfach aufmerksam zu machen und sind dann auch in die Presse gegangen. Es ging Artikel in verschiedenen Tageszeitungen raus. Jetzt kam erst gestern ein Beitrag im Deutschlandfunkradio über den ganzen Fall. Also wir sind da sehr engagiert, sozusagen auf uns aufmerksam zu machen, haben Flyer-Aktionen vor den Museen und letzte Woche hoffen wir eine Kundgebung und das sind gerade die Aktionen, die wir bisher starten konnten.
Wie ist die Lockdown-Lage gerade in München? Das weiß ich nicht, ist ja so ein Flickenteppich. Haben die Museen geöffnet oder muss man da einen Termin haben oder einen Schnelltest oder was?
Ja, momentan sind sie mit einem Timeslot, kann man buchen über die Websites und dann kann man in die Museen. Allerdings ist jetzt, glaube ich, so an der Kippe. Also man weiß nicht genau, wie lange das noch so geht.
Okay. Ja, eine Frage zur Gewerkschaft. Die meisten Leute kennen irgendwie Verdi. Was ist die FAU und warum habt ihr euch an diese kleine Gewerkschaft gewandt?
Durch diese Organisierung unter uns kam natürlich auf, wie gehen wir jetzt weiter vor? Und innerhalb der Gruppe gab es dann sozusagen, haben wir einfach unsere Fühler ausgestreckt, uns informiert und dann hatten wir sozusagen ein erstes Beratungsgespräch, nenne ich mal, und einfach, um mit denen in Kontakt zu treten, haben denen unseren Fall geschildert und haben mit denen gesprochen, wie das weiterlaufen kann. Für uns war das einfach passend für diese Situation, die wir haben. Das hat dann sozusagen funktioniert und wir haben uns dann entschieden, auch mit der FU zusammenzuarbeiten und können eigentlich nur bestätigen, dass wir super zufrieden sind, wie sie uns vertreten, wie sie mit uns kommunizieren. Und können einfach nur sehr Gutes darüber erzählen.
Warum habt ihr keinen Betriebsrat gegründet? Die deutsche Spezialität und Besonderheit, also die dieses Land ja unterscheidet von den meisten Ländern der Welt, mit Ausnahme Österreich und Niederlande.
Also es gibt tatsächlich keinen Betriebsrat. Was wir jetzt sozusagen in unserer Recherche in dieser Zeit, die wir uns jetzt damit beschäftigen, rausbekommen haben, ist, dass eine große Kluft oder Trennung zwischen Festangestellten und diesen Werkstudentinnen gibt. Es gibt eine große Fluktuation, will ich es mal nennen, auch internationale, auch Austauschstudenten, die auch mal nur einige Monate da sind und wieder verschwinden. Also ist es sozusagen, der Grundboden dafür ist nicht ganz gegeben, sozusagen erstmal eine Gruppe aufzubauen, die auch zusammenhält auf eine Art und Weise und die sich für Dinge einsetzt. Das ist die eine Sache. Die andere Seite ist, was ich schon vorhin genannt habe, diese Kritikfähigkeit des Unternehmens ist, glaube ich, auch ein Grund, dass da sozusagen, dass das auch einfach irgendwie auch spürbar ist. Darum, glaube ich, ist es gerade bei uns ein guter Punkt, was du auch vorhin genannt hast, dass wir gerade so stabil sind. Unsere Filiale oder diese drei Münchner Filialen waren eng miteinander verbunden. Sie sind nicht weit voneinander entfernt. Die Studenten und Studenten kennen sich selbst durchs Studium, sind teilweise befreundet und hatten viel Kontakt miteinander. Dadurch hat sich sozusagen, ich sag mal, von Grund an eine stabile Gruppe gebildet, die wahrscheinlich auch eine Voraussetzung für den jetzigen Stand ist. Was ich zum Beispiel bei den anderen, weiß ich nicht, aber bei den Filialen einfach durch die Recherche, die wir hatten, jetzt irgendwie rausbekommen haben, dass da sozusagen der Zusammenhalt oder sozusagen die Kluft zwischen Festangestellten und Studierenden einfach viel, viel größer ist.
Mhm. Darf ich noch ergänzen?
Ja, bitte.
Und zwar hatten wir auch anonyme Nachrichten jetzt über so unsere Social-Media-Kampagnen. Und es wurde uns auch berichtet, dass es schon einige Versuche gab, einen Betriebsrat zu gründen, aber dass auf jeden Fall eine Hürde ist, dass man mit Namen auftreten muss und sich dadurch natürlich dann auch angreifbar macht gegenüber dem Unternehmen. Aber auf lange Sicht hin ist das auf jeden Fall ein wichtiges Ziel, glaube ich, für das Unternehmen. Ja.
Es gibt verschiedene Methoden, ne? Wenn ich das ergänzen darf. Eine Gewerkschaft kann auch die Betriebsratswahl einleiten. Allerdings ist es sogar von Vorteil, mit Namen einzuladen, weil du ab dem Punkt, wo du den Aushang machst, man fängt erstmal an, einen Wahlvorstand zu wählen, aber sobald du diesen Aushang machst, hast du Kündigungsschutz. Ja? Alle, die da draufstehen, müssen mindestens 3 Leute sein, haben Kündigungsschutz für 1 Jahr. Von daher ist es gar nicht so verkehrt, seinen Namen dabei zu nennen. Aber gut, das kommt ja vielleicht bei euch noch. Ihr hört Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb. Ich spreche mit Vero und Noah von der Kunstbuchhandlung Walter König in München. Beide sind gefeuert worden, wie manche andere dort auch, als Werkstudenten, weil sie für ihre Rechte gekämpft haben. Sprechen wir über Kunst und Protest. Was ist mit der deutschen Kunstszene? Alle reden seit einigen Wochen über Josef Beuys, der, glaube ich, 100 geworden wäre und früher Protest und Kunst miteinander verschmolzen hat, so zu Beginn der Grünen oder auch den Verein Mehr Demokratie hat er mitgegründet. Ist die Kunstszene ansprechbar für Arbeitsrechte und Menschenrechte? In letzter Zeit hat sich da ja so ein bisschen wieder was getan. Yes Man, das Peng-Kollektiv, Zentrum für politische Schönheit. Also habt ihr da irgendwie Kontakt bekommen?
Also direkten Kontakt zu diesen Gruppen, die du gerade erwähnst, nicht. Klar sind die alle aus der Kunstszene und ich glaube, dieses Thema, was uns sozusagen jetzt persönlich betrifft, kann wahrscheinlich individuell irgendwie sozusagen mit den Leuten mehr auslösen, aber jetzt sozusagen sich an diesen Gruppen oder Josef Beuys sowas anzulehnen, ist jetzt sozusagen nicht erstmal bei uns angeplant, weil wir uns erstmal als kein Kunstkollektiv sehen, sondern erstmal für unsere Rechte uns einsetzen. Und daher sind wir erstmal an diesem Punkt, weil das muss man vielleicht mal betonen, was jetzt vielleicht auch in dieser Betriebsratfrage kam. Alles, was da passiert ist, ist ziemlich schnell passiert und wir mussten oft einfach schnell reagieren. Und da das alles so Schlag auf Schlag kam, genau, sind wir an dem Punkt, wo wir jetzt stehen. Und Kunstaktionen waren auch schon mal überlegt und alle sind irgendwie kunstaffin, beziehungsweise sind Kunststudentinnen und Kunststudenten und sind schon einige Sachen in der Pipeline sozusagen. Wir entwickeln verschiedene Sachen, die sozusagen mit den künstlerischen Fähigkeiten unserer Leute, die in Anspruch genommen werden. Aber Vero kann da vielleicht noch mal was dazu sagen.
Ja, also auch nur, dass es bislang wir mit dem Aktivismus, mit der aktivistischen Seite beschäftigt sind und die Auseinandersetzung auch in einem künstlerischen Kontext wahrscheinlich jetzt erst angetreten werden kann. Also ja, wie Noah schon richtig gesagt hat, das ging alles super schnell. Wir sind immer noch super damit beschäftigt, fast jetzt so als Vollzeitjob momentan unsere Rechte zu recherchieren und unsere Möglichkeiten auszuloten. Also alles, was jetzt kommt in weiteren Aktionen, das sind wir in der Planung.
Also ich finde es halt immer wichtig, sich mit dem Gegner genau zu beschäftigen und den nicht als irgendwie ein austauschbares, abstraktes Etwas zu nehmen, wie viele radikale Linke dann immer tun, ja, das System und so weiter. Nee, das ist hier Walter König und sein möglicherweise missratener Sohn, keine Ahnung, ich kenne die Leute nicht persönlich. Ich rede aber als Kölner, ich weiß, dass der Mann hier Legendenstatus hatte und dass er mit diesem ganzen Fluxusgedöns groß geworden ist und Kunstgedöns. Und da sollte man, glaube ich, oder hätte ich, glaube ich, auch selber große Lust reinzustoßen, weil das früher ja irgendwie mit Subversion 68er-Tum und so zu tun hatte und eben diesen Nimbus hatte. Diese Buchhandlung ist jetzt im Grunde zu so einer Kommerzkette, zu einem Konzern geworden, aber ich denke, dass man die damit piesacken muss oder dass hier zumindest eine besondere Form von Doppelmoral und Verlogenheit unterwegs ist, in die man reinstoßen sollte. Aber keine Ahnung, es ist vielleicht auch nicht meine Aufgabe, euch hier schlaue Tipps zu geben. Ihr kriegt das schon alleine hin. Wir haben jetzt schon lange geredet und lasst uns zum Abschluss nochmal kurz formulieren. Was sind eure Forderungen?
Also wichtig ist vor allem, dass die ganzen Kündigungen zurückgenommen wurden, während die jetzt ausgesprochen wurden. Damit hängt auch zusammen, dass die Löhne endlich ausgezahlt werden, die noch ausstehen. Und zwar auch rückwirkend, weil manche aktiv auf ihren Lohn verzichten mussten, in Anbetracht dieser ganzen Minusstunden, die anstehen. Die müssen natürlich auch weg, diese ganzen Minusstunden. Dann geht es um solche Dinge wie Lohnerhöhung mal auf mindestens 11 Euro und solche Dinge wie Feiertags- und Nachtzuschlag und dass auch solche Sachen wie Urlaubs- und Krankheitstage rückerstattet werden für die Zeit, in der es jetzt noch nicht gegolten hat.
Okay, wie können wir euch konkret unterstützen?
Publik machen ist sehr wichtig, darum danke für die Einladung zur Sendung. Was ist noch direkt, die direkte Möglichkeit wäre, auf der Seite der FAU gibt es einen Protestbrief, der davor formuliert ist, den man sozusagen an die Filiale der Walter König schicken kann und einfach Bekanntmachung dieser ganzen Problematik, die gerade entstanden ist, genau, in der wir uns gerade befinden und in der sich wahrscheinlich nicht nur wir 11 Leute in München befinden, sondern viel, viel mehr, von denen wir täglich Nachrichten bekommen. Und auch an diese Leute ist irgendwie gerichtet, dass sie sich ruhig melden können. Und genau, über die sozialen Medien, wir sind da erreichbar. Wir haben Hashtag NotMyKönig.
Wir haben viele Leute aus dem Einzelhandel in unserem Verein auch. Und ich kann alle auch nur dazu aufrufen, sich weiter zu melden und zusammenzuschließen. Was würdet ihr anderen Verkäuferinnen und Verkäufern raten, die in einer ähnlichen Lage sind wie ihr, also in Corona und so weiter, Minusstunden, Lohnabzüge, Lohnkonten und so. Was würdet ihr ihnen raten, auch aus eigener Erfahrung jetzt?
Ja, die eigene Erfahrung hat gezeigt, dass wir auch lange eben selber sehr unwissend waren. Deswegen würde ich dazu raten, auch, dass man sich einfach selber informiert, was sind meine Rechte, wie ist mein Vertrag ausgerichtet? Und wenn man da bemerkt, dass es Ungereimtheiten gibt, dass man sich mit anderen zusammentut, also als einzelne Person aufzufallen, droht halt schnell die Kündigung, aber dass man sich organisiert und zusammentut und dann eben auch aktiv wird.
Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
Wir wollen eine Mail von euch kriegen und wir wollen euer Feedback. Das kann kurz sein, das kann lang sein. Ihr könnt da machen, was ihr wollt, aber wir würden uns freuen, mehr darüber zu erfahren, ob euch die Sendung Spaß macht oder ob ihr Verbesserungsvorschläge habt, ob ihr irgendetwas vielleicht ganz anders haben wollt. Lasst es uns wissen und schickt eine Mail an kontakt@arbeitsunrecht.de. Und weil das hier unsere 13. Sendung ist und die 13 unsere Lieblingszahl ist, weil der Freitag, der 13. unser regelmäßiger Aktionstag gegen Horrorjobs und Ausbeuter ist, verlosen wir unter allen Einsendern 2 wunderbare Tassen.
Qualitätsprodukte, die es bei Amazon nicht zu kaufen gibt und auch nicht in der Buchhandlung Walter König, wo wir wahrscheinlich sowieso nicht mehr einkaufen werden, wenn die nicht bald zur Vernunft kommen. Ja, schickt uns eine Mail an kontakt@arbeitsunrecht.de. Wie gefällt euch diese Sendung? Was könnten wir verbessern? Was für Tipps habt ihr? Dann verlosen wir 2 Tassen und CDs der Band Die Keine Ahnung. Vielen Dank, dass wir die zur Verfügung gestellt gekriegt haben. Ja, unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Mein Name ist Elmar Wiegand. Die Sendung wird möglich durch die Aktion gegen Arbeitsunrecht. Und wenn ihr uns zur 13. Jubiläumssendung eine große Freude machen wollt, dann tretet unserer Initiative bei und helft mit, diese Sendung, Recherche, Kampagnen zu unterstützen. Ihr findet alle weiteren Informationen unter www.arbeitsunrecht.de.
Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
Indirect tactics, efficiently applied, are inexhaustible as heaven and earth. Unending is the flow of rivers and streams, like the sun and moon, they end.